Ich bin dabei, über die Offenbarung zu predigen. Genau. In der Offenbarung wird uns gezeigt, was am Ende der Zeit passieren wird. Und es deutet einiges darauf hin, dass diese Zeit nicht mehr lange auf sich warten lässt. Und darum ist es wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, damit wir wissen, was da auf uns zukommt. Die Offenbarung ist nicht das einzige Buch in der Bibel, was über diese Zeit spricht. Es gibt noch einige Stellen mehr, nicht ganze Bücher, aber einige Stellen mehr. Wer Interesse hat, das mal nachzulesen, und das ist manchmal wirklich sehr gut nachzulesen, weil es ergänzt vieles, was in der Offenbarung steht, und manchmal bestätigt es es auch, zum Teil steht es wörtlich genauso drin. Wer will, kann sich da mal ein paar Stellen aufschreiben, im Daniel Kapitel 2 und die Kapitel 7 bis 9, da steht einiges drin, im Hesekiel 37 und auch in Kapitel 47. Jesus spricht über die Endzeit, vor allen Dingen könnt ihr das nachlesen in Matthäus 24 und 25. Und auch, wir reden ganz häufig über die Entrückung und streiten uns darüber, wann die stattfindet. Was heißt streiten? Diskutieren. Die Entrückung wird in der Offenbarung gar nicht erwähnt. Oder mehr am Rande, also nicht ausdrücklich. Das finden wir nur im 1. Korinther 15 und auch im 1. Thessalonicher 4. Da können wir lesen, was während der Entrückung passiert und wer da alles dabei ist. Also, das sind so mal ein paar, eine Auswahl von Bibelstellen, die als Ergänzung zur Offenbarung dienen und wo es gut ist, auch mal immer wieder mal nachzugucken, weil es häufig tatsächlich nochmal das Bild erweitert. Nicht alles, was wir in der Offenbarung lesen, ist gleich verständlich. Vieles wird in symbolhaft uns erzählt oder in Bildern erzählt, in Gleichnissen erzählt, und wir müssen es deuten. Das werdet ihr auch heute merken in dem Kapitel, wo wir heute sind. Auch wenn nicht alles verständlich ist, und ich gebe zu, manches, gerade so, wo wir gerade im Moment bei sind, manches kann Angst machen. Das ist nicht unbedingt die Botschaft so, es wird alles gut und alles schön. Das wird am Ende stehen, ja, aber zwischendurch werden viele schlimme Dinge passieren. Aber wir brauchen keine Angst zu haben, denn die Botschaft der Offenbarung ist nicht darauf beschränkt, was es für Katastrophen gibt, sondern die Botschaft heißt, Gott hat alles unter Kontrolle und er wird das Böse vernichten und er wird einen Neuanfang schenken, einen guten Neuanfang, wo alles gut wird. Wenn wir lesen, was im Himmel sein wird, da wird es keine Krankheit mehr geben, da wird es keinen Streit mehr geben. Das ist herrlich und wir dürfen uns darauf freuen. Ja, aber bis dahin werden wir auch noch Dinge erleben. Und da geht es heute drum, wir gucken uns heute das Kapitel 12 an. Es ist überschrieben, die Frau und der Drache. Und ich lese mal die ersten beiden Verse. Dann war im Himmel eine außergewöhnliche Erscheinung zu sehen. Eine Frau, die mit der Sonne bekleidet war. Unter ihren Füßen hatte sie den Mond und auf dem Kopf trug sie einen Kranz von 12 Sternen. Sie war schwanger und stand kurz vor der Geburt. Die Wehen hatten bereits begonnen und sie schrie vor Schmerzen. So, dass das keine Beschreibung von einer tatsächlichen Frau ist, wird, glaube ich, schon dadurch deutlich. Sie ist bekleidet mit der Sonne, ein Kranz von 12 Sternen auf. Da merken wir, da steckt ganz viel Symbolik drin. Und die Frage ist, was ist mit dieser Frau gemeint? Wer ist mit dieser Frau gemeint? So, im Alten Testament, wenn wir da lesen, dann vergleicht Gott das Volk Israel ganz häufig mit seiner Ehefrau. Das heißt, er sagt so, du bist meine Frau, meine angetraute Frau, ich kümmere mich um dich. Ich habe mit dir einen Bund geschlossen. Ja, so wird das beschrieben. Das heißt, das Volk Israel wird als Gottes Frau bezeichnet. Und genau dieses Bild wird hier aufgegriffen. Das heißt, diese Frau ist das Volk Israel. Auch aus dem Kranz von den 12 Sternen wird das deutlich, weil Israel hat 12 Stämme, ja, 12 Urväter, wenn man so will. Und es wird immer wieder, diese Symbolik mit diesen 12 taucht immer wieder auf im Zusammenhang mit dem Volk Israel. Also hier ist vom Volk Israel die Rede. So, die Frau ist schwanger. Was bedeutet das? Ja, das wissen wir, was das bedeutet. Aber wenn es um das Volk Israel geht, was meint das? Die Frau ist schwanger heißt, da geht es um den Messias, um Jesus. Das Volk Israel hat Gottes Sohn hervorgebracht. Und das wird hier symbolisch beschrieben, die Frau ist schwanger und sie steht kurz vor der Geburt. Ja, das ist damit gemeint. So, hier wird Israel dargestellt, sie hat eine Sonne an, sie leuchtet wie die Sonne. Der Mond ist unter ihren Füßen. Das ist ein so herrliches Bild von Israel, wenn wir in die Bibel reingucken und im Alten Testament lesen, wie das Volk Israel gehandelt hat und wie oft es immer wieder von Gott abgefallen ist, dann kriegen wir ein ganz anderes Bild. Aber das ist das Bild, was Gott von seinem Volk hat. Gott hat das dürfen wir durchaus auch manchmal auf uns übertragen, Gott hat manchmal von uns ein viel, viel besseres Bild als wir selber von uns. Gott sieht das Volk Israel herrlich, durchflutet von seinem Licht. Ja, Sonnenglanz ist das hellste Licht, was wir hier auf der Erde kennen. Und das wird immer wieder verglichen mit dem Glanz, mit der Herrlichkeit Gottes. Und genau das ist damit gemeint. Das Volk Israel strahlt durch die Herrlichkeit Gottes, weil Gott sich mit ihm verbündet hat. Ja? Und dadurch strahlt das. Es soll auch strahlen in dieser Welt, denn das ist das Volk, was Gott verherrlichen soll auf dieser Erde. Ja? So, und wenn hier von einem außergewöhnlichen Erscheinung die Rede ist, oder in manchen Übersetzungen steht auch ein großes Bild oder eine außergewöhnlich große Erscheinung. Ich habe das nicht genau im Kopf. Im Himmel, ja, wenn eine große Erscheinung im Himmel auftaucht, dann ist das etwas Besonderes. Dann ist das nicht irgendetwas im Himmel. Wenn Gott erscheint, ist sowieso großartig. Der Himmel ist riesig. So, und wenn dann eine außergewöhnliche Erscheinung oder ein großes Zeichen, so steht es in den anderen Übersetzungen, ein großes Zeichen auftaucht, dann ist das etwas Besonderes. Das heißt, das Volk Israel, so klein wie es ist, hat eine herausragende Stellung in der Geschichte und in unserer Zeit. Ja, das wird gleich im Folgenden auch noch deutlich. Ich lese mal weiter ab Vers 3. Dann kam es zu einer anderen Erscheinung am Himmel. Man sah einen riesigen, feuerroten Drachen, der 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf jedem seiner Köpfe ein Diadem trug. Mit seinem Schwanz fegte er ein Drittel der Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde. Dann stellte er sich vor die Frau hin und wollte das Kind gleich nach der Geburt verschlingen. Doch ihr Kind wurde sofort zu Gott hinaufgenommen und vor seinen Thron gebracht. Es war der Sohn, der einmal alle Völker der Erde mit eisernem Stab regieren würde. Die Frau selbst floh in die Wüste, wo ihr Gott einen Zufluchtsort geschaffen hatte, an dem sie 1260 Tage lang mit allem Nötigen versorgt würde. kaum steht die Geburt des Messias bevor, das haben wir gerade gelesen, ja, die Frau ist schwanger und die hat schon Wehen, ja, die Schmerzen der Geburt sind schon dabei, das heißt, sie steht kurz vor der Geburt. Das wird nicht ausführlich erwähnt, die Geschichte, die Geburt, das Wirken von Jesus und auch seine Himmelfahrt wird nur ganz, ganz kurz und kompakt in drei Worten beschrieben. Es geht darum, der Messias taucht auf und hier, in dem Moment, wo diese Geburt passieren soll, steht sofort der Widersacher da. Der feuerrote Drache. Auch das ein Bild. Und zwar ein Bild vom Teufel, von Satan. Der Satan ist kein Drache, er taucht auch nicht als Drache auf. Aber hier wird er genau so dargestellt. Ein Drache ist ein riesengroßes Tier. Rot steht für Wut und Zorn. Und er baut sich in seiner Größe auf, direkt vor dem Messias und versucht ihn zu verschlingen. Das heißt, ihn sofort aus dem Weg zu räumen. Das ist das Bild, was hier gemalt wird. So dass hier vom Teufel die Rede ist, wird im laufenden Text noch weiter deutlich. Und hier ist eine der wenigen Stellen, wo wir erfahren, woher der Teufel seine Helfer hat. Mit seinem Schwanz fegt er ein Drittel der Sterne vom Himmel. Was bedeutet das? Das heißt nicht unbedingt, dass die Sterne vom Himmel fallen. Nein, auch das ist geistlich gemeint. Das heißt, der Teufel war einer der höchsten Engel und diente Gott. Er hatte sehr viel Macht im Himmel, aber er wollte sein wie Gott. Er hat sich überhoben und wollte genauso sein wie Gott, wollte die gleiche Macht haben. Und das kann und wird Gott niemals zulassen. Das heißt, sein Hochmut, sein Stolz hat dazu geführt, dass er verworfen wurde von Gott. Das heißt, er konnte ihm nicht länger dienen. So, und das hat dazu geführt, dass er sein ganzes Wesen durchweg böse geworden ist. Das heißt, von dem Moment an hat er nur noch gegen Gott und alles Göttliche gekämpft. Und er nicht alleine, er hat ein Drittel der Engel auf seine Seite gebracht, hat sie infiziert mit seinem Wesen, mit dieser Boshaftigkeit. Und genau das meint es. Ein Drittel der Sterne heißt, ein Drittel der Engel hat er auf seine Seite gezogen. Und die kennen wir als Dämonen. Das heißt, die sind im Auftrage des Teufels unterwegs und quälen und widerstehen uns, verführen uns zur Sünde, quälen uns, all das, was der Teufel vorhat. So, das ist ein Hinweis darauf. Und wir können sagen, so ein Drittel der Engel, das sind schon ganze Menge. Es gibt, wenn wir überhaupt von Zahlen lesen, dann lesen wir immer riesig große Zahlen, wie viele Engel es gibt. Eine genaue Zahl steht nirgendwo in der Bibel, aber es sind immer Abertausende. Das heißt, eine genaue Zahl werden wir nicht finden. Die gute Nachricht ist, es ist nur ein Drittel. Gott hat immer noch zwei Drittel der Engel. Also eine riesige Übermacht. Das heißt, nicht der Teufel ist stärker als Gott. Das dürfen wir nie vergessen. Natürlich, er hat Macht, aber er ist nicht stärker als Gott. Sein Zorn richtet sich gegen Gott. Er will verhindern, dass Gottes Absicht, Gottes Handeln, Gottes Absicht mit den Menschen gelingen kann. So, als allererstes hat er gegen Gott gekämpft und hat verloren. Ja, er hat seine Stellung verloren im Himmel. Das Zweite, was jetzt hier erwähnt wird, er richtet sich gegen den Sohn Gottes. Und der Teufel weiß genau, warum der Sohn Gottes erscheint hier auf dieser Erde. Er ist der Messias, der Erlöser, der jeden Mensch retten kann vor dem Verderben. Und deswegen will er ihn beseitigen, will ihn sofort verschlingen, will sofort sagen, hier, damit beende ich das Wirken Gottes und sein Handeln, sein gutes Handeln. Aber Gott lässt das nicht zu, das wissen wir. Sein Plan ist raffiniert, ja. Er bringt den Sohn Gottes um, aber Gott macht etwas Gutes daraus. Ja, Jesus wird ans Kreuz genagelt, er stirbt. Aber genau das ist der Punkt unserer Rettung, weil er stirbt für uns, anstelle von uns. Und er rettet uns dadurch, weil er stirbt für unsere Schuld. Und er kann alle unsere Schuld auf sich nehmen. Das ist der geniale Plan Gottes. Und Satan hat das nicht durchschaut. Er hat ihn umgebracht oder umbringen lassen, aber dadurch im Grunde die Rettung ermöglicht für uns. Und dann wird Jesus aufgenommen in den Himmel, so das heißt, aus dem Zugriffsmöglichkeit des Feindes entfernt. Das heißt, so, an den kommt er nicht mehr ran. Also nimmt er sich das nächste Göttliche vor und das ist das Volk Israel. Wir haben das manchmal nicht so im Blick, was Israel eigentlich in Gottes Plan für eine Stellung hat. Aber wenn der Teufel das Volk Israel als nächstes sich vornimmt und gegen es kämpft, dann muss uns klar sein, das Volk Israel hat einen ganz entscheidenden Anteil am Heilsplan Gottes für die Menschen. So, und er stürzt sich im Grunde auf das Volk Israel. Aber hier steht dann wiederum, auch das gelingt ihm nicht, weil Gott sich vor dieses Volk stellt und es beschützt. Es bringt ihn an einen Ort und versorgt ihn 1260 Tage lang. Und das ist eine Zahl, man kann auch sagen 42 Monate oder 3,5 Jahre. Habt ihr das schon mal irgendwo gehört? Vor 14 Tagen im Gottesdienst habt ihr die Zahl schon mal gehört. Da waren wir bei Kapitel 11 und da wird diese Zahl auch genannt. Und die wird noch öfter genannt in der Offenbarung. Das ist nämlich ein ganz entscheidender Zeitraum in dieser letzten Zeit. 3,5 Jahre, 1260 Tage oder 42 Monate, je nachdem, wie es genannt wird. Das ist der gleiche Zeitraum. Das heißt, der Teufel wird Israel bedrängen in einer mächtigen Art und Weise, aber Gott wird sich dazu stellen. Und das Ganze wird nur 3,5 Jahre dauern. Das ist also eine begrenzte Zeit. Und dann wird der Teufel gerichtet werden. Es geht weiter, 7-9. Dann brach im Himmel ein Krieg aus. Der Engelfürst Michael kämpfte mit seinen Engeln gegen den Drachen. Der Drache und seine Engel wehrten sich, aber sie konnten nicht standhalten. Von da an war für ihn und seine Engel kein Platz mehr im Himmel. Der große Drache, die uralte Schlange, die auch Teufel oder Satan genannt wird und die ganze Welt verführt hatte, wurde mit all seinen Engeln auf die Erde hinabgestürzt. Also das Ganze ist ein, was uns hier beschrieben wird, ist der geistliche Blick in die unsichtbare Welt, die wir normalerweise gar nicht sehen können. Das, was um uns herum passiert, oder beziehungsweise im Himmel und hier auf der Erde. Auch hier gibt es eine geistliche Welt. Wir können Dämonen nicht sehen. Auch Engel können wir in der Regel nicht sehen. Es sei denn, Gott zeigt sie uns. Aber sie existieren. Um uns herum gibt es eine unsichtbare Welt, die real ist und die einen realen Einfluss auf unser Leben hat. Und das wird uns hier deutlich gemacht. Im Himmel war Krieg. Der Drache gegen den Erzengel Michael. Das können wir übrigens in Daniel lesen. Michael war der Engel, der für Israel kämpft. Es war der Fürst für Israel, von Gott her ausgewählt, der für Israel kämpft, in der geistlichen Welt. Ja, das nur mal so nebenher. So, interessant ist, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gesagt, huch, ich habe immer gedacht, Satan wohnt hier auf der Erde. Der ist schon aus dem Himmel rausgeschmissen, als er sich überhoben hat. Da habe ich gedacht, Gott hätte ihn schon längst aus dem Himmel rausgeschmissen. Hier wird uns gesagt, dass im Moment der Teufel im Himmel wohnt. Sicherlich nicht unbedingt im Thronsaal. Ich frage mich, welche Ecke er im Himmel sich ausgesucht hat, wo er wohnt und existiert. Aber er ist noch im Himmel. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wer hat schon mal das Buch Hiob gelesen? Ganz zu Anfang wird uns da auch diese geistliche Schau, ja, der Teufel tritt vor Gott und klagt Hiob an, beziehungsweise versucht Gott zu überreden, den Hiob doch zu quälen. Wenn der Teufel hier auf der Erde wäre, dann könnte er das nicht. Aber er ist im Himmel. Und es steht auch in der Bibel, er ist der Ankläger und der Ankläger von denen, die Jesus nachfolgen. Das macht er nicht, indem er von der Erde ausruft, sondern weil er im Himmel ist. Und von wo aus wird die Erde regiert? Wir denken jetzt so an Washington, an Moskau, an Peking, an Berlin und frag mich noch, wo die ganzen Hauptstädte sind und die Regierungen dieser Welt. Nein, die Erde wird vom Himmel aus regiert. Und der Teufel mischt da ganz kräftig mit. Das heißt, solange der Teufel noch im Himmel ist, hat er Macht über diese Erde. Und Jesus selber nennt ihn den Fürst dieser Welt. Das heißt, er regiert hier, überall da, wo die Menschen nicht an Gott glauben und Gott Herrschaft geben, ist der Machtbereich des Teufels. Und er herrscht dort. Aber überall da, wo wir Gott erlauben zu herrschen, ist der Herrschaftsbereich Gottes. Wir nennen das auch Reich Gottes. Überall, wo wir Gott erlauben zu herrschen, da ist Reich Gottes. So, und das hindert den Satan. Er kommt da nicht einfach rein. Das sollte uns bewusst sein. Und das Bild wird hier uns deutlich gemacht. Aber, so, und das wird hier deutlich, in dieser letzten Zeit wird es Krieg geben im Himmel und der Satan wird ein für alle Mal aus dem Himmel rausgeworfen. Das heißt, er verliert seinen Machtbereich, aus dem Himmel auf der Erde zu regieren. Und er weiß, jetzt kommt meine letzte Zeit. Ich habe nicht mehr lange Zeit. Und er ist umso wütender. Ja, das wird hier deutlich. So, er wird auf die Erde geworfen und dann wird er hier auf der Erde sein Unwesen treiben. Das wird hier deutlich gemacht. Aber das ist natürlich nicht das Einzige. Dabei bleibt es nicht nur, dass der Teufel weg aus dem Himmel geworfen wird, sondern es geschieht noch etwas anderes. Wir haben übrigens in Kapitel 11 davon gelesen, Jesus wird auf den Thron gesetzt. Könnt ihr euch daran erinnern? Das war das Ende des Kapitels 11. Jesus wird auf den Thron gesetzt. Er nimmt seine Herrschaft ein. Und das ist die Folge davon. Wenn Jesus sich auf den Thron setzt, dann wird der Teufel aus dem Himmel geschmissen und seinen Machtbereich beendet. So, ich lese mal weiter in den Vers 10. Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen: Jetzt ist es geschehen. Die Rettung ist da. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt und die Herrschaft gehört ihm. Von jetzt an regiert Christus, sein gesalbter König. Und der unsere Geschwister Tag und Nacht bei Gott verklagt hat, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Da ist es endlich umgesetzt. Die Erde wird vom Himmel regiert und wenn da jemand auf dem Thron sitzt, nämlich unser Herr Jesus Christus, dann wird gute Herrschaft endlich anfangen. Wir sehnen uns danach. Wir wissen, dass der Teufel jetzt noch regiert und viel Macht hat und wir sehnen uns danach, dass Jesus endlich diese Macht übernimmt. Und das hat er uns versprochen. Er hat gesagt, er geht in den Himmel und er wird die Herrschaft antreten. Und wir leben im Moment in dieser Zwischenzeit. Wir wissen, Jesus ist der Sieger. Er hat den Teufel längst besiegt am Kreuz auf Golgatha. Er hat ihm alle Macht schon genommen. Aber es ist noch nicht umgesetzt. Im Moment sitzt Jesus noch nicht auf diesem Thron und regiert in dieser vollständigen Art und Weise. Wir warten noch darauf. Aber hier steht, es wird geschehen. Und in dieser letzten Zeit wird es geschehen. Da wird der Teufel rausgeworfen und Jesus übernimmt die Macht. Und hier steht auch etwas, der Satan verklagt uns. Hier wird beschrieben, dass das dann zu Ende ist. Aber im Moment ist das noch der Fall. Satan ist immer noch im Himmel und der ist jedes Mal, wenn wir irgendwas falsch machen, steht er vor Gott und sagt, du, die Hanne, die hat wieder. Ich weiß nicht, was sie hat. Ich werde Hanne auch nicht verklagen. Würde mir gar nicht einfallen. Aber verstehst du, wir machen doch genug Mist. Wer von euch macht alles richtig? Wer gebraucht immer die richtigen Worte? Immer zur richtigen Zeit? Wer hat sich immer vollkommen unter Kontrolle? Und wir haben so viele Gelegenheiten, was falsch zu machen. Fritz hat gestern von der Steuererklärung geredet. Ja, da gibt es so viele Möglichkeiten, was falsch zu machen. Bewusst oder unbewusst, beides. Aber es gibt so viel. Und ich glaube, ich brauche jetzt nicht anfangen aufzuzählen, was wir alles falsch machen können. Und jedes Mal steht der Teufel vor Gott und sagt, hier, guck mal, der. Und solange wir nicht um Vergebung bitten, hat er Recht zum Anklagen. Ist uns das bewusst? Aber wir können, wenn uns der Heilige Geist das bewusst macht, der Heilige Geist wird uns niemals anklagen. Aber wenn er uns darauf hinweist, guck mal da in der Steuererklärung, da hast du was angegeben, was da nicht hingehört. Das stimmt da nicht. Du willst dir etwas erschleichen, was dir nicht gehört. Okay, dann ändere ich das und Jesus, bitte vergib mir. Und so in dem Moment fällt die Anklage zusammen. Und Gott sagt dem Teufel, was willst du eigentlich? Der hat keine Schuld. Dem ist die Schuld vergeben. Weg, verschwinde. Höre ich mir gar nicht an. So, das ist das eine. Ich möchte euch ermutigen, wirklich auf den Heiligen Geist zu hören. Der Heilige Geist verklagt uns nicht, sondern er möchte, dass wir rein sind, ohne Schuld, ohne, damit der Feind uns nicht anklagen kann. Aber ich denke auch noch an etwas anderes. Wie oft passiert uns das, dass wir beim anderen etwas Falsches sehen? Und manchmal haben wir sogar Grund zu klagen über jemanden anders. Und noch dazu, manchmal wir auch selbst. Wie oft werfen wir uns, ich bin Versager, ich bin nichts wert, ich kann das nicht. Und ich habe schon wieder versagt. Das ist Anklage. Und ich frage dich, muss das sein? Reicht das nicht, wenn der Teufel im Himmel uns anklagt? Müssen wir ihn unterstützen, indem wir einander anklagen oder uns selbst anklagen? Willst du dem Teufel noch Schützenhilfe leisten? Ich sage dir, vergib lieber. Vergib dem anderen, vergib dir selbst. Wenn Jesus dir vergeben hat, dann hat der Teufel keine Anklage mehr. Und du, warum solltest du dich anklagen, wenn Gott dich nicht anklagt? Gott will nicht anklagen, er will retten und erlösen und von Schuld befreien. Das ist sein Sinn, das ist seine Absicht. Also lass uns nicht dem Teufel ins Wort fallen und ihn bestätigen in dem, dass er uns anklagt. Der Gott hat vor, das zu beenden. Er schmeißt den Teufel endlich raus aus dem Himmel. Ja? Und wir sollten das machen. Wir dürfen das jetzt schon machen. Wir leben mit Jesus und wir können einander vergeben, weil er uns seine Liebe geschenkt hat. Und damit treten wir dem Teufel so richtig vor Schienbein. Jedes Mal, wenn der zu Gott ankommt und sich eine Abfuhr holt, das ist wieder eine Erniedrigung vom Teufel. Und das ist doch das, was wir wollen, oder? Wir müssen nicht gegen den Teufel kämpfen mit was weiß ich, mit Proklamationen oder sonst was. Mit Liebe untereinander, mit Vergebung untereinander bekämpfen wir den Teufel viel wirksamer. Offenbarung 12, Vers 11. Doch sie haben ihn besiegt, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat. Und weil sie ohne Rücksicht auf ihr Leben sich zur Botschaft des Lammes bekannten, bereit dafür zu sterben. Da ist von denen die Rede, die Jesus folgen. Sie haben ihn besiegt. Wodurch haben wir den Feind besiegt? indem wir so leben wie Jesus, indem wir in seiner Liebe leben, indem wir einander vergeben, indem wir unsere Schuld bekennen. So besiegen wir den Satan. Das ist genau das. Und indem wir das Evangelium weitersagen. Alex hat heute Morgen uns zum Gebet aufgefordert für die, die Jesus noch nicht kennen. Wir sollen das Evangelium weitersagen. Wir sollen von Jesus schwärmen. Jesus ist doch der beste Herr, den wir jemals hatten, oder? Wen gibt es Besseres? So, wir sollten von Jesus schwärmen. Genau das ist damit gemeint. Wir überwinden ihn. Und was ist denn unser Leben? Das Wichtigste, was wir haben, ist das ewige Leben bei Jesus. Das Leben hier auf der Erde, ob das nur 70 oder 80 oder nur 50 Jahre dauert, weil wir umgebracht werden um unseres Glaubens willen. Was ist es denn? Wir haben ewiges Leben beim Herrn. Das ist doch viel wichtiger. Wir lieben Jesus mehr als unser Leben. Und damit überwinden wir alles, was der Satan über uns ausschütten will oder sagen will. Offenbarung 12, 12 bis 16. Darum freue dich, Himmel, jubelt, die ihr darin wohnt. Doch wehe dir, Erde, und wehe dir, Meer. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und rast vor Wut, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Als der Drache nun sah, dass er auf die Erde geworfen war, begann er, die Frau zu verfolgen, die den Sohn geboren hatte. Aber der Frau wurden Flügel gegeben, die beiden Flügel des großen Adlers. Und so konnte sie an den Ort in der Wüste fliehen, wo sie vor der Schlange sicher war. Und 3,5 Jahre lang mit allem Nötigen versorgt werden würde. Da spie die Schlange einen mächtigen Wasserstrom hinter der Frau her, der sie mit sich fortreißen sollte. Aber die Erde kam der Frau zu Hilfe. Sie öffnete sich und schluckte den Strom, den der Drache aus seinem Rachen stieß. Der Kampf im Himmel ist geschlagen und Jesus hat seine Herrschaft angetreten. Aber jetzt beginnt diese kurze Zeit, diese 3,5 Jahre. Wieder. Der gleiche Zeitraum, er wird öfter erwähnt, wieder diese 3,5 Jahre. Und da richtet sich der Zorn gegen das Volk Israel. Wir merken das jetzt schon. Es ist so ein kleines Volk, es ist so ein kleines Land in dieser Welt. Und trotzdem steht es immer wieder im Mittelpunkt aller politischen Auseinandersetzungen. Wenn wir vom Nahen Osten reden, dann ist Israel immer mit dabei. Hat eine Schlüsselfunktion. Wir sehen das nicht unbedingt. Und auch die Regierenden sehen das jetzt nicht unbedingt. Aber in der letzten Zeit wird das ganz deutlich werden, es dreht sich um Israel, um Gottes Volk. Und Satan richtet all seine Macht aus, um dieses Volk zu vernichten. Aber Gott schützt es, 3,5 Jahre lang. Aber der Zorn richtet sich genau dahin, ja. Das Volk Israel flieht an einen Ort. Die Wüste ist hier sicherlich nicht ein bestimmter geografischer Punkt, der hier gemeint ist, sondern ist symbolisch gemeint. Wüste ist im Alten Testament immer wieder ein Begriff für Schutz, Bewahrung, ein Ort, wo man sicher ist. Mich hat das erinnert an Elia. Elia, der Prophet, der den Kampf mit den Baalspropheten aufgenommen hat auf dem Berg Karmel und gesiegt hat, bringt die Propheten um Gott zu verherrlichen. Und dann kriegt er die Drohung von der Frau des Königs, des damaligen israelischen Königs, von Isabel, die sagt, genauso wie du die Propheten getötet hast, werde ich dich töten. Und Elia kriegt Angst und flieht in die Wüste. Und dort wird er versorgt von Gott, mit allem, was er braucht, mit Nahrung. Die Raben kommen und bringen ihm was zu essen, ja, und auch was zu trinken. Das heißt, er kann dort überleben. Gott versorgt ihn. Und später noch die Witwe und so weiter. Es geht weiter. Gott versorgt ihn, ohne dass er selber was dafür tun muss. Und auch da wird die Wüste als der Ort, als der Ort der Geborgenheit genannt. So, Satan hat ein besonderes Interesse daran, Israel zu vernichten. die Jugend zu vernichten. Kennen wir in Deutschland gut genug, oder? Warum hat Hitler die Juden aufs Korn genommen? Kann mir einer eine logische Begründung dafür geben? Warum werden Juden gehasst in der ganzen Welt? Warum werden Juden immer wieder als diejenigen hingestellt, die sind an allem schuld? Es gibt keine logische Begründung dafür. Immer wenn ich das sehe, dann weiß ich, da steckt einer hinter. Der Feind, der Widersacher Gottes. Die Juden sind Gottes Volk. Und darum bekämpft der Teufel sie. Und alle die Juden aufs Korn nehmen und sagen, die Juden sind an allem schuld, die weiß ich, dass die gebraucht werden von Satan. Ich sage nicht, das sind Satanisten, aber sie werden gebraucht von Satan. Das ist nicht eine wirkliche logische Begründung. Es hat nur etwas damit zu tun, dass die Juden Gottes Volk sind. So, weil Gott sie aber bewahrt und schützt, nimmt er sich die Nächsten vor. Nämlich das Volk Gottes. Wir gehören auch zum Volk Gottes. Wir sind keine Juden, was jetzt keine Auszeichnung ist, sondern wir sind halt nicht als Juden geboren. Das ist das Einzige. Aber wir leben mit Jesus. Wir haben Jesus in unser Leben aufgenommen und wir folgen ihm. Und deswegen sind wir Gottes Volk, aus dem Grunde. Aber wir sind in die gleiche Familie aufgenommen wie das Volk Israel. Wir gehören zur selben Familie. Das heißt, wir sind mit dem Volk Israel verbunden, ob wir das wollen oder nicht. Paulus gebraucht dieses Beispiel, dass von einem Baum die Wurzel ist Israel, der Wurzelstock. Und wir sind nur eingepfropft, aber die Wurzel ist Israel. Das heißt, wir gehören dazu. Wir gehören zum Volk Gottes. Wir sind nicht die erste Wahl, sondern die erste Wahl ist Israel. Aber wir gehören trotzdem dazu, weil Jesus uns ausgesucht hat und mit eingepfropft hat. Und deswegen sind wir Feinde von Satan. In dem Moment, wenn wir Jesus unser Leben geben, ist er unser Feind. Und er wird uns verfolgen. Genauso wie er das Volk Israel verfolgt. Nur er nimmt erst das Volk Israel aufs Korn. Zumindest hier in dieser letzten Zeit wird erstmal sein Zorn sich gegen Israel wenden, aber danach auch gegen uns. Sollten wir uns darüber bewusst sein und auch mit rechnen. Die Verse 17 und 18. Da geriet der Drache außer sich vor Wut und bekämpfte jetzt alle, die zu dieser Frau gehören. Und das sind die Menschen, die nach den Geboten Gottes leben und die sich zur Botschaft von Jesus bekennen. Und dann trat der Drache ans Ufer des Meeres. Also die sich zu Jesus bekennen, die seine Gebote halten. Also wenn du vermeiden willst, vom Satan angegriffen zu werden, dann sag Jesus Tschüss und lebe wieder in Sünde. Dann hast du Satan nicht als Feind. Aber dann musst du damit rechnen, oder das heißt, dann kannst du ganz gewiss sein, dass du dahin kommst, wo der Satan auch hinkommt. Nämlich in den Feuersee. Wir nennen das auch Hölle. Auf Ewigkeit. Du wirst nicht bei Gott sein. Bei Gott kannst du nur sein, wenn du auf der Seite von Jesus bist. Wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, wenn du deine Schuld los wirst, weil Jesus dafür gestorben ist, dann wirst du zu Gott gehören, dann steht Gott an deiner Seite, dann kann der Satan machen, was er will und er kann dich sogar umbringen, du wirst in den Himmel kommen, du wirst in Ewigkeit bei Gott sein. Gott wird dich nicht fallen lassen, Gott steht zu dir. Und genau dazu möchte ich dich ermutigen, wenn du das noch nicht getan hast, egal was hier steht, egal ob du den riesengrößten Drachen, diesen Drachen, der hier beschrieben wird, gegen dich als Feind hast, hab keine Angst davor. Jesus ist größer. Er taucht nicht als der Drache auf, sondern als das Lamm. Ein Lamm gegen einen Drachen, wer kann da wohl gewinnen? Das Lamm, das geschlachtet ist, hat schon gewonnen. Es hat den riesengroßen Drachen schon längst besiegt. Das lesen wir übrigens im nächsten Kapitel. Da müsst ihr dann bis nächste Woche warten. Oder zu Hause schon mal nachlesen. Das könnt ihr auch machen. So, wenn du zum Lamm gehörst, zu Jesus gehörst, dann wirst du gerettet. Dann brauchst du keine Angst zu haben, dass der Teufel wütet, weil Jesus steht auf deiner Seite. Und deswegen, wenn du das noch nicht getan hast, triff diese Entscheidung jetzt. Noch ist die Zeit nicht da, wo Satan sich aufmacht und kämpfen wird. Und dann wird es umso schwieriger, das sage ich dir, weil Satan alle Macht einsetzt, damit sich kein Mensch mehr zu Jesus wenden kann und sich bekehren kann. Jetzt haben wir noch Zeit dazu. Jetzt ist Gelegenheit da. Du hast die freie Entscheidung. Wenn Satan erst richtig am Wirken ist hier auf der Erde, wird es umso schwieriger. Also je früher du diese Entscheidung triffst und Jesus kennenlernst und in dein Leben einlädst, desto besser. So, wir singen jetzt noch ein Lied zusammen. Wenn du diese Entscheidung treffen willst, dann darfst du das gerne tun. Dann komm nach vorne und ich erzähle dir genau, wie das geht und wir beten miteinander. Okay.